Ich weiß gar nicht, heute Morgen, wenn der Franz Josef gesagt hat, das ist alles improvisiert und so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, ob die ersten Christen überhaupt einen Plan hatten, wie man Gottesdienst feiert. Da steht ja nur, die trafen sich in den Häusern, feierten das Abendmahl miteinander und haben eigentlich alles richtig gemacht. Das war das, was die ersten Christen an Gottesdienst gefeiert haben. Und nichts anderes machen wir heute Morgen im Grunde genommen auch. Wir feiern Gottesdienst, wir kommen zusammen mit den Dingen, die uns aus der letzten Woche irgendwie bewegt haben und beschäftigt haben. Franz Josef ist wie so ein Terrier, der bleibt dran. Der beißt dir in die Wade und lässt nicht los. Ich weiß nicht, wie oft du mir geschrieben hast, hast du nicht Zeit, willst du nicht kommen? Ich habe ihn immer vertröstet oder gar nicht geantwortet, aber er hat dann nochmal gefragt, willst du nicht kommen? Ich sage, gut, dann komme ich. Vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Dirk, komme aus Lünen, aus der Gemeinde, wo der Achim Darko auch herkommt, den viele von euch kennen, bin dort mit Ältester der Gemeinde, bin Ausbilder im Bereich Heizung, Sanitär, Klima, Elektro in einem mittelständischen Betrieb in Dortmund, bin 34 Jahre verheiratet, die meiste Zeit davon glücklich, aber auch mit allen Herausforderungen, die jeder sicherlich kennt, der verheiratet ist. Wir haben 3 Kinder, 3 Enkelkinder, einen Schwiegersohn. Ein Sohn wohnt in Jerusalem, der arbeitet bei der Deutschen Botschaft. Einer unserer Söhne in Australien, unsere Tochter mit Schwiegersohn, die wohnt auch in Australien. So haben wir viel Zeit für unser Miteinander, um uns in Gemeinde und in Ehe, was wir sehr gerne machen, zu investieren. Als Franz gefragt hat, willst du nicht kommen, hatte ich überlegt, was ist denn so Thema oder womit beschäftige ich mich gerade? Was könnte vielleicht auch für euch dran sein? Und ich habe das Thema mal genannt, setz Prioritäten, damit dein Leben gelingt. Meine Absicht heute Morgen ist es, dir Jesus nahe zu bringen. Und zwar so nahe zu bringen, dass du etwas mit ihm anfangen kannst. Und ob du es glaubst oder nicht, Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Ganz egal, wo du herkommst, aus welcher Lebenssituation du kommst, Jesus möchte dir heute Morgen begegnen. Und diese Begegnung mit Jesus finden immer statt. Die haben stattgefunden in der Vergangenheit, die finden statt und die werden auch noch stattfinden. Daran gibt es keinen Zweifel. Und diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, die entfachen hoffentlich bei dir eine Sehnsucht, ihn immer besser kennenzulernen. Diese Sehnsucht entfachen, ich glaube, die Emmaus-Jünger, die haben das am ehesten verstanden und begriffen. Wie war das, als die mit Jesus unterwegs waren? Was war der letzte Satz in Lukas 24, den sie gesagt haben? Da hieß es, brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm unterwegs waren? Und da merke ich, das muss eine echt geniale Begegnung mit dem lebendigen Gott gewesen sein. Dass sie selber sagen, ey, da hat was in unserem Herzen stattgefunden. Da war etwas, was uns tief bewegt hat. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, was willst du eigentlich hier? Wie würde deine Antwort aussehen? Was willst du hier im Gottesdienst? Was erwartest du vielleicht heute Morgen auch von diesem Gottesdienst? Und bist du tatsächlich hier, weil du diese Begegnung mit Jesus dir wünschst? Oder ist es nur Tradition? Bist du als Gast hier reingeschneit? Bist du schon länger hier? Sagst du, naja, wenn ich nicht da bin, dann sind die Stuhlreihen noch leerer? Was ist deine Erwartung für heute Morgen, für diesen Gottesdienst? Kommst du aus reiner Gewohnheit? Oder ist es dir wirklich ein Anliegen, Jesus zu begegnen? Vielleicht brauchst du auch ein Wunder in deinem Leben, auf das du wartest. Und vielleicht hoffst du auch, dass Jesus heute Morgen für dich irgendwie ein Wort hat. Vielleicht ist es ein bisschen merkwürdig, das Sonntagsmorgen zu fragen, warum sitzt du im Gottesdienst? Aber die Beziehung des lebendigen Gottes zu dir, das ist auch sein Wunsch, dass er möchte, dass du dein Herz öffnest und ihm dein Leben ganz in die Hände legst. Wir haben uns in den letzten Monaten in der Gemeinde auch immer wieder mit Jesus-Begegnungen beschäftigt und was diese Begegnungen mit Menschen ausgelöst haben. Wie verändert sind die Menschen, nachdem sie Jesus begegnet sind, dann weitergezogen? Was haben sie erlebt? Wie hat das ihre Lebenssituation verändert? Und es ist schon mal schön, dass jeder von euch heute Morgen eine gute Entscheidung getroffen hat, denn ihr sitzt hier tatsächlich im Gottesdienst. Und vielleicht erzählt ihr dann heute Nachmittag denen, die ihr noch begegnet. Schade, dass du heute nicht im Gottesdienst warst. Das war eine echt gute Predigt, hoffe ich zumindest. Mal gucken. In dem Text, um den es gleich gehen wird, den ich als Grundlage genommen habe, der steht im Matthäus-Evangelium und viele von euch werden ihn kennen. Der ist überschrieben mit dem "Macht euch keine Sorgen". Da ist ja so vom Schätze sammeln, vom Geld und von allem Möglichen die Rede, Schätze, die man sich im Himmel sammeln soll und wie es davon weitergeht. Aber was sind eigentlich diese Schätze, die man sich da sammelt? Ich glaube, das wissen wir, das sind Anhäufung kostbarer Dinge und wertvoller Besitztümer, die man sich vielleicht hier auf der Erde anhäuft. Früher war das meistens irgendwie wertvoller Stoff, Edelmetalle oder Kleider. Und man legte sich so ein kleines Polster an, damit man später irgendwann, wenn man älter geworden ist, auf Reichtum zurückgreifen konnte. Aber Jesus spricht auch in diesen Versen davon, dass Motte und Rost diese irdischen Dinge ziemlich schnell zerlegen können. Und das ist schon interessant. Also so ein kleines Tier, was innerhalb von wenigen Wochen wertvollen Stoff in seine Bestandteile zerlegt, Rost, der an Edelmetallen frisst und die auch irgendwie zerlegt, und dann bleibt gar nicht mehr viel übrig. Und was ist das eigentlich, worauf wir unser Leben aufbauen? Wo wollen wir unsere Prioritäten, die wir haben, richtig setzen? Und die letzten Verse sind dann die 25 bis 34, in denen Jesus sagt: Macht euch keine Sorgen. Einmal das nächste Bild. Ich habe in meiner Jugend gerne Bücher gelesen und in diesen Büchern ging es meistens darum, oder die habe ich gerne gelesen, wenn richtige Menschen richtige Begegnung mit dem wahren Gott haben, die in einer Lebenssituation drin gesteckt haben, wo man wirklich gemerkt hat, das hat Leben verändert. Da geht es um die Geschichte von James C. Whittaker, der mit 8 Männern am 20. Oktober 1942 im Südpazifik abstürzt. Und diese 8 Männer treiben mit 3 kleinen Booten im Pazifik über 3 Wochen lang. Und das Einzige, was sie haben, sind 4 Orangen und ein ganz bisschen Trinkwasser. Und die Geschichte, die er schreibt, ist in dem Buch "Es war, als sängen die Engel". Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Interessante Lebensgeschichte, also wirklich spannend. Man muss sich die Situation vorstellen. Die treiben da 3 Wochen irgendwo auf dem Meer und haben nichts. Und dann gibt es eine Situation, in der dieser Kapitän seine Bibel rausholt. Irgendwie hatte der noch ein Neues Testament mit dabei und liest seinen Begleitern folgenden Text vor. Aus Matthäus 6, Abvers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln sich auch keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott also die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst so recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, denn der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt doch, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Also nochmal zur Situation. Vielleicht einmal das nächste Foto oder das oder eins zurück, ja genau. Ihr seid also mit eurer Mannschaft abgestürzt, treibt im Meer, die Haie kreisen um euer Boot, vielleicht nagen die schon mal da dran, und dann liest jemand diesen Text. Macht dir keine Sorgen, Gott hat das alles im Blick und es wird schon wieder. Ich weiß nicht, wie ihr mit so einer Situation umgeht, wenn man in so einer Situation, die lebensbedrohlich drinsteckt, und da sagt jemand, pass auf, alles wird gut. Gott hat das, was wir brauchen, schon im Blick. Ich würde mich in so einer Situation ein bisschen komisch fühlen und würde erstmal überlegen, wenn der so einen Text liest, hat der vielleicht einen Sonnenstich oder hat der irgendwo Lebensmittel versteckt, die er für sich braucht und uns davon nichts abgibt. Aber der interessanteste Gedanke, der dahinter steckt, ist vielleicht doch, was wäre, wenn es einen guten Gott gibt, der tatsächlich sich um mich und um meine Geschichte kümmern will? Und ich bin mir sicher, dass genau da unsere Herausforderung im Leben auch anfängt, vor der wir so oft auch stehen. Wie will ich meine Prioritäten setzen? Und vertraue ich auf Gottes Zusagen auch in meinem Leben? Oder setze ich das anders und konzentriere mich lieber auf meine Sorgen? Ich glaube, jeder von uns kennt Sorgen. Wir sind ja alle in einem Alter, wo wir schon ein Stück Lebensgeschichte auch hinter uns haben und Wege gegangen sind, von denen wir genau wissen. Vielleicht war es clever, vielleicht war es nicht so clever. Aber Sorgen machen wir uns immer. Wir machen uns Sorgen vielleicht um die Arbeit, um die Kinder. Wie geht's für uns hier als für euch als Gemeinde weiter? Was für Dinge prasseln da auf uns ein? Vielleicht kennt ihr ja noch das Lied aus den 80er Jahren von Jürgen von der Lippe. Da hieß es mal, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ne? Das ist etwas, was uns begleitet und manchmal lachen wir darüber, aber ist es nicht tatsächlich so, wenn wir morgens aufwachen, welche Gedanken beschäftigen uns? Und haben wir da die Freiheit und den Mut, das auch dann zu diesem Zeitpunkt schon abzugeben? Was passiert eigentlich, wenn Sorgen in unser Leben hineinkommen? Diese Gedanken begleiten mich auch manchmal durch so einen Tag. Und dann bin ich schon fertig, bevor der Tag überhaupt angefangen hat. Und abends kann ich nicht einschlafen, weil die Sorgengedanken manchmal trotzdem noch da sind. Vielleicht mal das nächste, also den Text und dann nochmal ein Bild weiter. Friedrich der Große, viele von uns kennen den sicherlich. Der hat was gebaut? Einmal das nächste Bild. Der hat ein ganz bekanntes Schloss gebaut, das Schloss Sanssouci. Und Sanssouci heißt übersetzt ohne Sorgen. Der wollte also einen Ort schaffen, wo man sagt, hier bin ich ohne Sorgen. Einen Ort zu finden, wo es keine Sorgen gibt, das wäre genial. Nun, leider ist das so, solange wir hier auf der Erde sind, werden wir nun mal Sorgen und Herausforderungen erleben. Das bleibt leider nicht aus. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesen Sorgen um? Und Jesus kommt, und das finde ich so genial an diesem Text, der ist unmissverständlich und der sagt ja nicht, wir sollen ein leichtfertiges Leben leben. Er sagt auch nicht, ey, lass alles laufen, das wird schon gut, bleib passiv, lehn dich zurück, alles kommt und das wird schon. Das sagt er nicht. Sondern wer die Bibel ein bisschen besser kennt, der wird sich an Bibelstellen erinnern, wo Jesus sehr deutlich macht, wenn du zum Beispiel ein Haus baust, dann überleg sehr genau die Kosten, die damit verbunden sind, ob du dir diese Sorgen machen willst oder ob du es gleich an mich abgibst. Er sagt auch nicht, blauäugig ins Getümmel, leb dein Leben drauf los und mal sehen, ob du untergehst. Das ist nicht, was Jesus sagt, sondern er sagt, es gibt eine Art von sich Sorgen machen. Und das ist auch manchmal spannend, andere Übersetzungen zu lesen. Einmal die nächste Folie bitte. Im Griechischen übersetzt heißt das Wort für Sorgen auch anders übersetzt merimare, was so viel bedeutet wie in einen inneren Konflikt geraten, der dich hin und her reißt. Und die Sorgen, von denen Jesus in diesen Versen redet, das ist genau der Punkt, wo wir als Menschen manchmal, glaube ich, besser sind als jedes Tier. Denn wir können uns nämlich in unserem Kopf gedankliche Szenarien der Zukunft ausmalen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Und dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Und das ist die Tücke, vor der uns, glaube ich, Jesus auch bewahren will. Immer wenn ich mich in der Bibel frage, Gott, warum gibst du uns ein Gebot oder eine Anweisung, dann ist es interessant, sich auch mal damit zu beschäftigen. Warum gibt Jesus mir diese Anweisung, sorge dich nicht? In dem Satz, da steht ja nicht, wäre nett, wenn du dir keine Sorgen machst, sondern er gibt es als Befehlsform, sorget nicht. Ja? Und ich glaube, dass er mich davor bewahren will. Bei Befehlen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das, oder du lässt das. Das ist deine Entscheidung, die du triffst. Und manchmal frage ich mich wirklich, warum gibt Jesus uns in manchen Lebensbereichen eine Anweisung und dann auch so strikt? Soll ich mich daran halten? Ich kann es doch selber besser. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich kenne ja mein Leben. Aber warum will Jesus mir da eine Anweisung geben? Ich glaube nicht, dass er mich berauben, mich knechten, irgendwie mich berauben will. Das ist falsch. Wir haben manchmal den verkehrten Blick auf die Situation. Wenn Jesus mir in meinem Leben irgendwie eine Lebensanweisung gibt, dann immer zu meinem Schutz. Und deshalb war für mich bei diesem Text auch die Frage, wieso gibt es diesen Befehl, mach dir keine Sorgen? Ehrlicherweise wäre es ja cool, wenn es klappen würde. Und wenn wir das einfach so sagen könnten, ich mache mir keine Sorgen. Ich gebe dir das ab, Jesus, und du hast das in der Hand und dann läuft die Sache. Aber komischerweise, Sorgen machen wir uns ja trotzdem und die bleiben auch nicht aus. Und manchmal ist es schon erstaunlich, warum wir in manchen Lebensbereichen so ungehorsam sind. Ich auch. Sorgen begleiten mich den ganzen Tag. Wenn man sich mit dem Thema Sorgen mal auseinandersetzt, dann kommt man zu einem erstaunlichen Ergebnis. Und das wusste Jesus schon vor über 2000 Jahren. Und heute brauchen wir dazu Neurologen und Psychotherapeuten, was gar nicht schlecht ist. Aber Jesus wusste damals schon, was das bedeutet, wenn ich mir Sorgen mache, was das mit mir macht. Unser Gehirn oder unser Stresssystem, das unterscheidet nicht, ob wir etwas wirklich erleben oder uns das nur vorstellen. Es gibt eine bekannte Psychologin, Heike Winter heißt sie, die hat einmal zu Sorgen gesagt, allein der Gedanke an eine vermeintlich bevorstehende Katastrophe führt dazu, dass der Körper Stresshormone ausschüttet. Das bedeutet, wenn du dir über irgendeine Sache in der Zukunft Sorgen oder Ängste machst und irgendwelche Horrorszenarien dir vorstellst, dann reagiert dein Körper wie? Die Folge davon sind Schwitzen, Herzrasen, beschleunigte Atmung, Bauch- und Atembeschwerden, Beklemmung, Unsicherheit, Gefühlslosigkeit, Schlafstörung und die Unfähigkeit zur Entspannung. Das ist schon spannend. Alles das bekommst du, wenn du dir Sorgen machst. Und Jesus bietet uns hier etwas an. Er sagt, setz deine Prioritäten im Leben anders. Mach dir keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns solche Gedanken auch kennt. Hoffentlich geht das gut. Mein Mann ist mit dem Auto unterwegs, meine Frau, mal gucken, ob die gesund zu Hause ankommt. Ich würde mir da keine Sorgen machen, solange die Versicherungspolice bezahlt ist, ist das alles in Ordnung und dann kann es auch gut gehen. Das passt schon. Aber wir wundern uns manchmal, warum wir über Sorgen irgendwie in den Stress kommen. Aber Jesus sagt dir hier etwas, was dein Leben verändert. Mach dir keine Sorgen. Und das ist ganz einfach. Ich glaube, dass Jesus mir das auch selber sagt, mach dir keine Sorgen, weil er nichts Besseres zu tun hat, sondern er ist der Erfinder meines Körpers. Er kennt mein Leben, er weiß, was gut für mich ist. Und wenn Jesus mir diesen Ratschlag gibt, dann ist es klug und clever, den auch irgendwie zu befolgen. Es geht hier um Liebe. Jesus kennt mich, er kennt mein Leben und er wünscht mir Gutes. Aber wenn wir uns manchmal entscheiden, diese Anweisungen, die Gott uns gibt, und die gelten ja für alle Lebensbereiche, für alle Gebote, die Jesus uns gibt, wenn wir diese Anweisungen mit Füßen treten, dann dürfen wir uns manchmal über das Endergebnis nicht wundern, wo wir dann landen. Deswegen betont er auch das so entscheidend. Entscheide dich gegen Sorgen. Und das ist etwas, das wir lernen können. Wir können heute nicht hier rausgehen und sagen, ich habe jetzt alles abgegeben und dann jetzt läuft's. Nee, das funktioniert leider nicht. Wir machen uns Sorgen. Aber es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Es ist eine Hilfestellung, die Jesus uns anbietet, diese Sorgen loszulassen. Mach dir keine Sorgen, das ist ja das eine. Aber was wollen wir uns denn anstelle von Sorgen machen? Wenn wir einfach so sagen, mach dir keine Sorgen, was geht in deinem Kopf dann ab? Sorgen nehmen einen Großteil unseres Denkens ein. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass jeder von uns ungefähr 60.000 Gedanken jeden Tag hat oder sich macht. Aber das Spannende dabei ist, dass ungefähr nur 3% davon positiv sind. Der Rest ist gedanklich einfach schwer. Ich brauche mal die nächste Folie. Es gibt ein interessantes Experiment, das man machen kann, wenn man sagt, denkt nicht an Eisbären. Was tut man? Man denkt an Eisbären. Ne? Und das ist genau das, worum es bei den Sorgen auch geht. Denk nicht an deine Sorgen. Was tust du automatisch? Du denkst an deine Sorgen. Das ist einfach los. Aber was soll denn anstelle von Sorgen in unser Leben hineinkommen? Was schmeißt Sorgen raus? Ich glaube, was wir am dringendsten brauchen, ist dieses Bewusstsein, ich bin geliebt und vertraue einer Person, die es wirklich richtig gut mit mir meint. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Angst im Dunkeln hatte. Kennt ihr das? Angst im Dunkeln? Ich hatte das schon öfter mal. Das Spannende war aber, als ich frisch verliebt und jung verheiratet war, da hatten wir oft Zeiten im Dunkeln und da konnte es manchmal gar nicht dunkel genug sein und da hatte ich keine Angst. Und wisst ihr, warum das so war? Ich glaube, ihr kennt das auch, die ihr verheiratet wart, seid. Weil man weiß, da ist jemand an meiner Seite, der mich wirklich liebt. Der weiß, wie es mir geht und der mir auch Mut zuspricht. Das ist ganz automatisch. Und ich glaube, dass wir dieses Bewusstsein brauchen. Es gibt einen guten Gott, der mein Leben in der Hand hat und der weiß, was ich brauche. Der Punkt ist, den wir ganz oft gar nicht begreifen. Wir machen uns deshalb Sorgen, weil wir nicht verstanden haben, wie gut Gott ist. Und hier liegt auch der Schlüssel, dass Gott sagt, wenn du mir nicht vertraust und ich wirklich gut bin und die besten Gedanken für dich habe, dann bin ich selber auf mich angewiesen und immer irgendwie verdonnert und verdammt dazu, mein eigenes Ding und mein Leben selber in die Hand zu nehmen und irgendwie probieren, das hinzubekommen. Und das überfordert mich dann. Das ist doch ganz normal. Wenn wir plötzlich mit irgendeiner Herausforderung konfrontiert sind und wir wissen, wir können es nicht alleine hinbiegen, dann ist logisch, dass ich Angst und Sorgen bekomme und es nicht schaffe und mich komplett überfordert fühle. Und deshalb kommt Gott und sagt uns in Psalm 55, Vers 23, wirf auf den Herrn deine Last. Was passiert dann? Da steht in anderen Übersetzungen im Hebräischen, wörtlich übersetzt, er wird deinen Rücken wieder gerade machen. Er richtet dich auf, er schenkt dir neue Kraft. Vielleicht kennt ihr ja Leute, die immer gebeugt rumlaufen. Und dann frag mal nach, welche Last die mit sich rumschleppen. Vielleicht ist das heute ganz neu auch an der Zeit, das an Gott abzugeben und sagen, ey, ich krieg's einfach nicht alleine auf die Kette. Und ich möchte es dir gerne abgeben. Fang heute ganz da neu mit an. Und denk gut darüber nach, was schleppe ich vielleicht auch die letzten Jahre in meinem Leben an Sorgen und Ängsten mit mir rum? Und wie merke ich das vielleicht auch, dass das über die Seele auf meinen Körper mich belastet? Und ich krieg's einfach nicht los. Und Gott fragt dich vielleicht heute, wie lange willst du diese Sorgen und diese Last eigentlich noch mit dir rumtragen? Gib's mir doch ab, anstatt zu begreifen, ich kann es viel besser als du. Aber das funktioniert nur, wenn du mir deine Last gibst. Es gibt noch einen schönen Spruch in 1. Petrus 5, Vers 7. Da steht auch so ein schöner Satz. Da steht da, all eure Sorgen behaltet für euch. Dann seht ihr nämlich so schön kaputt und niedergeschlagen aus. Manchmal ist das für mich so ein Markenzeichen von gläubigen Christen. Ja, die gucken manchmal, wo ich denke, wow, das sind erlöste Menschen, die brauchen manchmal einen Waffenschein für ihr Gesicht. Nicht ganz so schlimm, aber da denke ich, wo ist die Gnade Gottes? Wo ist die Hoffnung? Wo ist der Trost? Wo ist das, worauf ihr euer Leben aufbaut? Manchmal verstehen wir nicht, dass Gott unsere Sorge tragen will. Und das ist das, was Liebe ausmacht. Das ist doch normal. Jesus lädt mich ein und sagt, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Hast du nicht Lust, das an mich abzugeben und wir beide bekommen das so hin. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Film Die Hütte kennt, kann man drüber geteilter Meinung sein. Es gibt eine ganz spannende Stelle da, wo dieser Mac versucht, alleine übers Wasser zu laufen. Und er merkt, nach 3 Schritten ist er dann versunken. Und Jesus sagt, ey komm, wir machen das zusammen. Ich finde das so eine geniale Szene in diesem Film, diese Hilfestellung, die Jesus anbietet. Und manchmal gucke ich auf mein Leben und stehe genauso da. Und probier's dann aus. Ich schaff's alleine, weil ich bin der große Könner. Und dann merke ich nach 3 Schritten, es funktioniert nicht. Und Jesus sagt mir, Dirk, wollen wir das nicht beide gemeinsam probieren? Und dann klappt's. Sorgen loslassen bedeutet, ich habe verstanden, dass Gott die Sache nimmt und dass er es hinbringt. Aber ich muss auch die Entscheidung treffen, ihm das zu übergeben, sonst funktioniert das nicht. Denn solange ich das noch selber festhalte, kann Gott gar nicht daran arbeiten. Und dann komme ich und lege das hin. Und dann fällt mir dieser Satz ein, wenn man diesen Vers nochmal auch liest. Wenn du deine Sorge abgegeben hast, dann fang mal an, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Wenn schon so ein Dreckspatz oder irgend so eine Mauerblume, wie es da in dem Text steht, Gott nicht egal ist, sondern versorgt wird, was um alles in der Welt mache ich mir dann überhaupt Sorgen? Warum muss mein Herz da so eine Luftsprünge machen und denken, meine Sorgen, Jesus, die kannst du gar nicht hinkriegen? Und dann kommen wir zu dem Vers, da steht was Nettes drin, ihr Kleingläubigen. Was heißt das, ihr Kleingläubigen? Was ist denn ein kleiner Glaube? Wir hatten mal einen großen Glauben und vielleicht für die, die sich bekehrt haben, irgendwann mal zu diesem Zeitpunkt, so ging es mir auch, hat Gott für mich alle Probleme gelöst. Der hat alles in der Hand gehabt. Ich brauchte eine Wohnung, ich brauchte Arbeit, alles geregelt und das war genial. Das lief, gebetet und zack. Und dann irgendwann im Laufe des Lebens merkt man, klappt doch nicht so. Es gibt doch oder die ein oder andere Gebetserhörung, die nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Und dann schrumpft unser Glaube zusammen. Und ich glaube, dass wir das auch kennen, dass unsere Kleingläubigkeit uns manchmal daran hindert, Gott auch wieder was Großes zuzutrauen, ihn einzuladen und zu sagen, ey, ich habe es heute wieder nicht hinbekommen, aber ich möchte es ganz neu probieren und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Wenn wir aufhören, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, dann haben wir aufgehört, unseren Fokus auch auf das Wesentliche zu legen, was uns in unserem Leben gegenübersteht. Und je mehr wir auf Jesus sehen und auf seine Liebe und auf seine Möglichkeiten, dann ändern sich die Umstände. Und so verändere ich meinen Fokus. Und manchmal glaube ich, es geht nur bergab. Aber worauf bin ich fokussiert? Was ist meine Ausrichtung? Vielleicht kennt ihr solche Situationen in eurem Leben auch. Ja, das wird nicht besser werden. Das ist eben so mit dir. Das ist deine Geschichte, die du hast und da kann Gott nichts draus machen. Aber herzlichen Glückwunsch. Wem glaubst du? Glaubst du Menschen oder glaubst du dem Chef, der dein Leben in der Hand hält? Ja, ich habe das immer wieder. Das ist normal. Was ist denn normal? Was ist normal? An welcher Stelle in meinem Leben setze ich Prioritäten so, dass ich Gott auch in alles mit einbinde? Ich kenne das, es gibt so viele Menschen, die mir alles Mögliche erzählen. Und so muss das laufen und so musst du es machen und dann funktioniert es und mein Leben ist ganz schlecht und alles ist gut und keine Ahnung. Aber die größte Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, Glaube setzt wen in den Mittelpunkt? Wenn du von Jesus wegsiehst, dann kannst du alle möglichen Menschen fragen und die erzählen dir alles Mögliche. Aber Glaube kommt nicht aus dem Ansehen der Umstände, sondern Glaube kommt aus dem Ansehen von Jesus. Ich möchte dir das nochmal sagen. Glaube kommt nicht aus dem Ansehen der Umstände. Glaube kommt aus dem Ansehen von Jesus. Und hier ist unsere Herausforderung. Wenn wir Jesus vertrauen, seinen Verheißungen, seinen Zusagen, dann muss ich mich dazu auch entscheiden, das in meinem Leben anzunehmen. Aber dann müssen wir aufpassen, dass wir in Matthäus 13, Vers 22 von diesen Dornen, die da das Wort Gottes überwuchern, dass es nicht dazu kommt. Dass das, was wir an guten Dingen in unserem Leben erlebt haben, dass das, was Jesus uns mitgegeben hat, dass das nicht von den Dornen überwuchert wird und wir wieder am Anfang stehen. Wenn wir das zulassen, dann lassen wir zu, dass die Sorgen auch wieder mitwachsen und dass das Wort Gottes am Ende davon wieder erstickt wird. Welche Auswirkung hat das? Das heißt ganz praktisch, du sitzt heute hier im Gottesdienst, aber was hat das an Auswirkungen auf dein Leben? Wie gehst du nach Hause? Wie gestaltest du deinen Alltag? Das ist die spannende Frage. Wie kannst du das umsetzen? Welche Auswirkungen hat das in deinem Leben? Manchmal glaube ich, wir nehmen Gottes Wort nicht ernst oder wahr. Das kann passieren. Und dann sagt man so, ja, das steht zwar in der Bibel, aber wir erleben das nicht. Das kann gar nicht sein. Und dann frage ich mich, das soll tatsächlich der übernatürlich wirkende, wunderbare Gott, weltschaffende Gott sein? Nee, es muss auch Auswirkungen in mein Leben haben. Es muss mich tragen, es muss mich durch die Herausforderungen des Alltags auch hindurchbringen, sonst hat das alles keinen Sinn. Wir können unsere Sorgen in unserem Leben nicht aufrechterhalten wollen und gleichzeitig die Fülle dessen erleben, was Gott an Verheißung für mein Leben auch bereithält. Das funktioniert nicht. Da muss ich Gott schon vertrauen. Und die Bibel ist einfach genial, weil sie hat Geschichten für jede Lebenslage, auch für Sorgen. Für jeden Lebensabschnitt hat die Bibel eine Antwort. Und das ist spannend, wie Menschen mit Sorgen umgehen. Wer von euch kennt Abraham? Sicherlich jeder. Abraham wurde bezeichnet als der Vater des Glaubens. Aber kennt ihr die Geschichte von Abraham? Was der für Dinger gedreht hat mit seiner Frau, die er ausgegeben hat als seine Schwester, nur damit der König Abimelech da nicht dran vorbeigeht oder er dann glücklich und zufrieden ist und da keinen Stress kriegt. Der hat sich Sorgen gemacht. Und man muss sich mal vorstellen, auf so eine Idee zu kommen, seine Frau als Schwester auszugeben, das ist schon auf der einen Seite clever. Aber was ist da passiert? Der hat Sorgen in seinem Leben zugelassen. Der hat nicht daran gedacht, was Gott schon an Wegstrecke mit ihm hinter sich hat. Und das ist echt interessant. Aber wisst ihr, was mir dabei einfällt? Wann trifft man solche katastrophalen Entscheidungen? Die trifft man, wenn man Sorge und wenn man Angst zulässt. Dann kommt man zu solchen Entscheidungen und bindet Gott nicht in diese Dinge mit ein. Das ist schon komisch. Ich frage mich manchmal, wie blöd muss man sein, um auf so eine Idee zu kommen? Aber dann merke ich ganz viele Gedankenentscheidungen, die ich getroffen habe, wie blöd ich da eigentlich war und diese Entscheidung getroffen habe. Da brauche ich gar nicht mit dem Finger auf andere zu sagen. Aber weil Abraham diese Sorge auf sich bezogen hat, machte er diesen Fehler. Und das Interessante ist ja, was passiert bei dieser Rechnung, wenn du Sorge drauf hast? Was passiert damit? Sorge vergisst immer den Hauptfaktor bei jeder Rechnung. Der Hauptfaktor eines jeden Christen ist wer? Gott. Und wenn der nicht in deiner Rechnung mit drin ist, dann ist die ganze Berechnung falsch. Du kannst mir jetzt sagen, deine Lebensumstände sehen so und so aus. Aber wenn Gott nicht mit drin ist, dann ist die ganze Berechnung verkehrt. Wir können das nicht, wir sind zu klein hier am Ort. Wie soll das funktionieren, als Gemeinde vielleicht auch zu wachsen? Aber wenn Gott dabei ist, was passiert dann? Ich glaube, dann kann aus einem David ein Riesentöter werden. Dann wird aus Gideon so ein gewaltiger Kämpfer. Und dann wird aus einem Petrus ein Menschenfischer. Und ich glaube, dass selbst aus deinem Leben, aus deiner Situation etwas ganz Großartiges werden kann, wenn Gott mit dabei ist. Das Interessante bei all diesen Geschichten, David, Gideon, Petrus, guck dir mal die Geschichten von denen an. Und ich frage mich immer, Gott, wie willst du mit denen irgendwas anfangen? Das waren so ein paar Pfeifen, aber Gott gebraucht sie. Und er macht mit ihrem Leben etwas ganz Großartiges. Und auch mit meinem Leben. Also, wovon bist du getrieben? Vielleicht von menschlicher Angst und Sorge, die dich fertig macht, weil du immer die falschen Entscheidungen triffst, weil du dich sorgst? Denk darüber nach. Gott ist auch dann noch treu, wenn wir selber aus lauter Angst und Furcht die völlig falschen Prioritäten in unserem Leben setzen. Und wisst ihr, was mich bei diesen Geschichten noch viel mehr beruhigt? Dass Gott die als Glaubenshelden bezeichnet. Und dann bin ich froh, weil ich weiß, Jesus sieht mein Leben und er weiß, welche Entscheidung ich verkehrt getroffen habe und welche Sorgen ich mir mache. Aber er stellt sich trotzdem an meine Seite und sagt, Dirk, wir machen das gemeinsam. Lass mich den letzten Punkt ansehen. Jesus sagt hier, nimm meine Sache an die erste Stelle in deinem Leben und dann fällt dir alles andere auch zu. Darüber muss ich auch so oft nachdenken. Was bedeutet das, dass ich Gott an die erste Stelle setze? Das bedeutet, wenn ich morgens aufstehe, geht es nicht darum, ich lebe meinen Tag, sondern Jesus, was steht auf deinem Zettel heute für mein Leben? An welcher Stelle kann ich Zeugnis, kann ich ein freundliches Wort geben? Wo kannst du durch mich etwas bewegen? Nicht, was ist mein Ding, sondern Jesus, was ist dein Plan für mich? Wenn ich mit Gott Familie leben will, dann bedeutet das, Jesus, was willst du, dass wir als Familie für dich heute tun können? Wenn wir Gott sagen, meine Zeit gehört dir, ich möchte dich an die erste Stelle setzen, dann geht es nicht darum, was möchtest du, Gott, mit meiner Zeit? Es geht darum, wo kann ich mich einbringen mit meinen Gaben und Fähigkeiten? Wenn du darüber nachdenkst, was soll ich in meiner Freizeit machen, dann überleg gut, will ich und kann ich mit meinen Gaben und Talenten, die jeder von uns hat, Gott dienen? Möchte ich meine Zeit und meine Kraft in den Bau des Reiches Gottes stellen? Denk über deine Finanzen nach und dann weißt du, was es bedeutet, wenn Gott sagt, trachte zuerst nach meiner Sache. Ich kenne das, dass mir so viele Leute immer wieder permanent sagen, dass sie nicht genug haben. Die Frage muss doch sein, Jesus, hast du die erste Stelle in meinem Leben und bin ich bereit, auch mit meinen Finanzen Reich Gottes zu bauen? Denk über deine Kraft nach, die du an manchen Stellen für alles Mögliche raushaust, aber wie sieht es dafür aus, wenn es ums Reich Gottes geht? Ist das da auch die erste Stelle? Und wenn ich mich auf diesen Punkt ganz neu fokussiere, dann merke ich auf einmal, wenn ich mich um Gottes Sache kümmere, dann kümmert er sich um meine Sachen. Die Speisung der 5000, was haben die gemacht? Die haben auf Jesus gehört und haben das getan, was ihm am Herzen lag. Und dann haben sie ihm das gegeben, was sie hatten, diese paar Fische und paar Brote. Das waren ja 12 Jünger. Wie viele Körbe sind denn übrig geblieben nachher? 12. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Jesus denen das zeigen wollte. Seht ihr, ich mache euch nochmal die Taschen voll und ihr geht nach Hause mit einem Korb voller Sachen. Und dann ist es mein Kleinglaube, wo ich Jesus Dinge bringe und sage, ich glaube, das wird nichts. Da mache ich mir zu große Sorgen. Aber Jesus hat dann völlig anderen Fokus drauf. Zum Ende. Die Frage ist, willst du dir weiter Sorgen in deinem Leben machen? Ich glaube, besser ist es, wenn wir uns keine Sorgen machen. Und wenn wir merken, dass wir an so vielen Punkten in unserem Leben auch immer wieder scheitern, in der Seele, auch an meinem Körper, Gott möchte dir heute Morgen sagen, willst du das weiter so machen? Oder möchtest du, dass ich dir dabei helfe, deine Sorgen zu tragen? Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du jemand bist, der unser Leben ganz genau kennt, vom Anfang bis zum Ende. Und dass du genau weißt, an welchen Punkten wir unsere Herausforderung im Leben haben, an wie vielen Situationen wir schon verzweifelt sind, weil wir einfach nicht den Gedanken hatten, wie wäre es denn, wenn wir es mal mit dir probieren? Wie wäre es denn, wenn wir dir die Sache übergeben und du regelst das dann und diesen inneren Frieden bekommen? Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Und es gibt die kleinen Sorgen, die wir uns machen über die alltäglichen Dinge, dann gibt es die großen Sorgen. Aber Jesus, du sagst, gib mir diese Sorgen ab, gib sie mir und ich werde mich darum kümmern. Und vielleicht sind wir heute Morgen hier, weil wir die Sorgen unseres Lebens oft nicht unter die Füße bekommen oder vielleicht auch ganz schön beiseite schieben. Jesus, du möchtest dir das angucken und für dich ist nichts zu groß. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du ein guter Gott bist, dass wir wissen dürfen, dass du unser Leben in deiner Hand hast und dass du etwas Gutes für uns möchtest. Auch wenn manche Herausforderungen dazu dienen, unseren Glauben auch selbst in Zweifel zu ziehen oder in Frage zu stellen, Jesus, du möchtest, dass wir diesen freien Willen haben, dir das abzugeben. Und du möchtest nicht, dass wir daran verzweifeln. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dabei unsere Sorgen zu tragen und dass wir immer wieder, ja, deine göttliche Wegweisung dabei entdecken und dir auch vertrauen, weil wir wissen, du bist jemand, der Gutes für uns bereithältst. Danke, dass du unsere Herzenshaltung kennst und dass wir dir das auch geben dürfen. Danke, dass du unser Zweifeln siehst, unsere Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch in dem einen oder anderen Bereich. Jesus, du hast es in der Hand und dir möchten wir vertrauen, weil du würdig und weil du jemand bist, dem die Ehre gebührt. Amen.